Hallo und herzlich willkommen zum 166. Concast Themen-Podcast. Wir besprechen heute den 12. Band von Jaiba. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli.
Hallo, wir haben Halbzeit erreicht, wenn ich mich recht erinnere.
Ganz genau. Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens.
Hallo, grüß euch. Heute bin ich auch mal wieder mit von der Partie.
Der 12. Band von Jaiba ist in Japan erschienen am 18. Juli 1991. In der Neuauflage in der Shinsoban-Edition am 18. Oktober 2004 nochmal erschienen und jetzt seit dem 6. Februar 2024 bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Deutsch erhältlich. Wenn wir uns den Band von vorne ansehen, dann sehen wir dort ja Jaiba mal wieder fast in so einer generischen Schwertpose in einer neueren Zeichnung. Wenn man sich zum Beispiel auf conwiki.org auf dem Artikel zum Band das ursprüngliche Cover von der Erstveröffentlichung ansieht, dann sehen wir dort Jaiba mit einem Lendenschurz, der an einem Bambus baumelt, was nichts mit dem Inhalt des Bandes zu tun hat. Also haben sie sich dafür entschieden, das auszutauschen. Hatten wir ja schon öfters mal bei den vorherigen Bänden. Diesmal ist es aber nicht nur einfach so, ja, wir wollen irgendwie eine neuere, coolere Zeichnung, sondern es passt ganz gut, denn wenn man darauf achtet, ist Jaibas Schwert auf diesem Cover ja etwas anders als bei vorherigen Covern. Und das hat tatsächlich auch einen Bezug zur konkreten Handlung des Bandes. Also hier der Austausch, finde ich, durchaus sinnvoll von den Covermotiven.
Ja, und es sieht halt auch wirklich stylisch aus, das Cover, muss ich sagen. Also ich finde es insgesamt ziemlich schick.
Ja, da schließe ich mich an. Also wenn ich im Wiki auf das ja ursprüngliche Cover blicke oder geblickt habe, sagen wir es mal so, ich dachte im ersten Moment, wo bringe ich das jetzt unter? Also wir werden auf den Inhalt ja noch eingehen, deshalb gehe ich jetzt auf keine genaueren Details ein, aber ich dachte da echt, wo kommt das? Das kommt doch nirgendwo vor. Also deswegen dachte ich, so, das passt überhaupt nicht. Und diesen Lendenschurz, den hat er in einem anderen Band, glaube ich, getragen. Ja, und deswegen dachte ich, das passt doch so überhaupt nicht. Und deswegen hier jetzt, das Band ist actiongeladen, diese Kampfpose, wie er den Mund aufreißt und die Augen und so, das alles richtig gut. Und das mit dem Schwert, muss ich sagen, ist mir auch erst jetzt nach dem Lesen des Bandes aufgefallen. Wobei ich sagen muss, vorher habe ich das Cover nicht so genau beblickt, wie ich das jetzt gerade tue. Aber jetzt, nachdem ich den Band gelesen hatte und vorne auf das Cover geblickt habe, da hat's Klick gemacht und dachte ich, oh, das hat ja Sinn. Ah.
Auf dem Buchrücken haben wir auch nochmal Jaiba 12, der Jaiba vom Cover, Gushu Aoyama, Egmont Manga. Und auf der Rückseite Action wie immer in Rot und die Inhaltsangabe bzw. der Teaser. Nur noch eine legendäre Kugel fehlt Jaiba und seinen Freunden, um die Welt endgültig vor den bösen Mächten Unimarus zu retten. Doch diese Kugel befindet sich auf dem Berg Fuji, direkt unter Unimarus Schloss. Und der einzige Weg zu ihr führt durch den Müllschlucker des Feindes. Werden sie sie unbemerkt erreichen können? Fragezeichen. Der Action-Klassiker www.egmont-manga.de und der deutsche Preis 7 Euro. Wenn wir Band 12 aufschlagen, dann haben wir zunächst das alternative Cover, wo Jaiba, Shunosuke, Musashi und Sayaka die bisherigen Kugeln stapeln, wo wir eine ziemliche Masse an Anmerkungssternen haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt nötig war, die ganzen Anmerkungssterne so dahin zu klatschen, weil man hätte ja auch einfach, ich glaube, es hätte gereicht, wenn man die einfach daneben geschrieben hätte, die Bedeutung, also ich glaube, die Sterne hätte es jetzt nicht gebraucht, da musste ich auf jeden Fall ein bisschen schmunzeln, als ich die ganzen Sterne da gesehen habe.
Ja, es war ein kleines bisschen schwierig, da den ganzen Sternen zu folgen. Ich meine, 1, 2, 3 lässt sich ja noch relativ leicht entziffern, aber dann 4, 5, 6, 7, als es dann ans Sternezählen ging, das wurde dann ein kleines bisschen unübersichtlich. Aber ja, sind Kleinigkeiten, ne?
Ja, das schon, aber wie Lasse schon sagt, also ich glaube, es hätte, im Prinzip stehen die Worte ja direkt neben oder unter der jeweiligen Kugel, also die Sternchen hätte man nicht unbedingt gebraucht und wenn, sind die Kugeln auch so groß, dass man das Wort direkt in die Kugel hätte setzen können. Also ja, die Sterne sind da so ein bisschen, ja, irreführend gewesen.
Auf der nächsten Seite haben wir das, was bisher geschah, und die Kapitelübersicht. Wir haben diesmal wieder 11 Kapitel in dem Band, Kapitel 111 bis 121. Und über den Inhalt erzähle ich jetzt nochmal kurz etwas. Der Band lässt sich grob in drei Teile teilen, aber es ist im Prinzip ein bisschen durchgängiger als vielleicht noch in den letzten Bänden. Wir haben die ersten beiden Kapitel ein bisschen Vorgeplänkel, bevor es an die 5 Prüfungen geht zur Kugel des Drachengottes und dann in den letzten 3 Kapiteln zu einem direkten Duell mit Onimaru kommt. Und da fangen wir am Anfang an, da wo wir letztes Mal aufgehört haben, in der Schlacht vor dem Schloss im Himmel. Jaiba und der Spinnenmann und alle anderen, die meisten außer Sayaka und Shinosuke, sind noch in diesem fliegenden Badehaus, wo sie ja gefangen genommen wurden. Onimaru lässt jetzt seinen Tornado-Slash darauf los. Jaiba kann nicht so viel dagegen machen, aber Sayaka weist sich hier tatsächlich mal als ein, darf tatsächlich mal was machen in diesem Kampf, denn sie übernimmt einen Gleiter und stößt damit Onimaru zur Seite, wodurch sein Slash das Badehaus nicht richtig trifft. Und sie crashen dann aber ins Schloss Onimaru, wo sie auf Kiroske treffen, der ja gefangen wurde im letzten Band und der ihnen sagt, dass es da einen Müllschlucker gibt, und dann kombinieren sie ganz schnell, ach ja, das ist ja im Fuji, also vermutlich kommen wir über den Müllschlucker dahin. Und das passiert dann auch relativ schnell. Onimaru ist ihnen aber auf den Fersen, also was die Frage kann man mit Nein beantworten, die Inhaltsangabe hinstellt, sie schaffen es nicht unbemerkt. Sie werden sehr, sehr schnell eigentlich bemerkt. Und da unten stellt sich dann ein Dilemma. Sie müssen die bisherigen Kugeln aufgeben, um Zugang zur Drachenkugel zu bekommen, der ultimativen Kugel. Und nach ein bisschen Zögern, Unsicherheit darüber, ob das so eine gute Idee ist, und mit dem Feind im Nacken, tun sie es dann und stoßen in das Herz des Fujis vor, verfolgt von Lava, und Shinosuke öffnet ihnen eine Tür, kann aber selber nicht mehr rechtzeitig durchkommen und stirbt vermeintlich. Nicht der letzte Verlust, den wir auf dieser Reise haben, denn jetzt beginnen die 5 Prüfungen, die feststellen sollen, ob Jaiba denn würdig ist oder geeignet ist, um die Kugel des Drachengottes zu führen. Das Tal der Tapferkeit, die Dunkelheit der Stärke, der Korridor der Weisheit, das Seil des Schicksals und der Scheideweg des Herzens gilt es hier zu überwinden. Das Tal der Tapferkeit, eine riesige Schlucht mit so Holzpfählen, wo man drauf rüberspringen muss. Währenddessen haben sie eine Kerze, ihr Lebenslicht, was sie die ganze Zeit am Leuchten halten müssen. Und im Prinzip geht es jetzt bei jeder Prüfung, muss ein bisschen Köpfchen bewiesen werden und noch ein bisschen eine andere Eigenschaft, aber vor allem ist es eigentlich immer, muss man klug sein oder Glück haben. Und bei jeder Prüfung gehen mehr und mehr von den Gefährten verloren. Im Tal der Tapferkeit erwischt es Gero Simon, im Korridor der Dunkelheit der Stärke erwischt es Kagetora und Jubei bei dem Kampf gegen die Mumien. Im Korridor der Weisheit erwischt es Musashi und dann auch noch den Seegurkenmann. Und beim Seil des Schicksals erwischt es dann Sayaka am Ende, sodass Jaiba ganz alleine zurückbleibt, aber nachdem Sayaka ihm vorher schon gesagt hatte, als die beide nur übrig waren, überlegt sich Jaiba, wir sollten umdrehen, weil ich will nicht, dass du stirbst, Sayaka. Und Sayaka hat dann diesen größeren Moment, wo sie sagt, so einen uncoolen Jaiba, der jetzt aufgibt, so einen uncoolen Jaiba, der kann mir gestohlen bleiben, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und ja, dann kommt es noch so, bist du verliebt in mich? Und naja, und Jaiba ist dann auch cool und sagt, na gut, dann tun wir es. Gehen wir weiter, und Sayaka opfert sich dann in einer sehr beeindruckend gezeichneten und ergreifenden Szene. Und Jaiba geht ganz alleine weiter zur allerletzten Prüfung, wo sich herausstellt, seine Freunde leben alle noch. Toll, aber es ist ja der Scheideweg des Herzens. Das heißt, jetzt muss er sich entscheiden, die Kugel oder seine Freunde, und sonst fallen seine Freunde in die Lava. Und Jaiba ist natürlich schon ein Protagonist, deswegen sagt er, ach, die Kugel kann mir gestohlen bleiben, mit meinen Freunden bin ich überhaupt so weit erst gekommen, dann schaffen wir es auch ohne Maru, ohne die Kugel zu besiegen, mit der Kraft unserer Freundschaft. Und das war natürlich die richtige Antwort auf die Prüfung, weil der Geist der Drachenkugel sagt, jemand, der einfach nur die Macht will, der würde sie nicht vernünftig einsetzen. Nur jemand, der die Gerechtigkeit im Herzen trägt und für seine Freunde einsteht, der ist wirklich würdig, die Kugel zu führen. Und so kriegt Jaiba dann sein neues Schwert vom Cover und mit der Macht der Drachenkugel, die quasi alle anderen Kugeln in sich vereint, zumindest für 12 Minuten, nur scheinbar. Und der Geist sagt dann noch, dass er dann damit Jaiba in der Lage sein wird, jenes Weib zu vernichten. Und Jaiba fragt sich, hä, Weib? Onimaru ist doch ein Typ. Aber naja, für Erklärung keine Zeit. Es geht in den direkten Kampf mit Onimaru. Jaiba lockt ihn dann schnell auf den Ozean, damit seine Freunde und andere Dinge nicht in Gefahr sind. Und es kommt zum nächsten großen Duell mit Onimaru, wo es zum ersten Mal so ist, dass Onimaru richtig einstecken muss. Zum ersten Mal, seit er zum Dämon geworden ist, ist Jaiba ihm ebenbürtig bis fast vielleicht sogar überlegen. Er ist auf jeden Fall ziemlich ramponiert, doch ihr Kampf wird tatsächlich zum Ende des Bandes nochmal unterbrochen, denn parallel zu ihrem Kampf haben wir immer wieder gesehen, dass sich etwas auf dem Mond tut, denn dort ist durch die Erweckung der Drachenkugel auch die Prinzessin Kaguya erwacht. Eine legendäre japanische Gestalt der Folklore, wenn man vielleicht den Studio Ghibli-Film dazu gesehen hat, die Sage der Prinzessin Kaguya oder sonst irgendwie. In Anime und Manga kommt sie ständig vor. Sie hat scheinbar ein Königreich auf dem Mond, geführt von Hasen, weil das ist auch sowas, was in Japan großen Glauben findet, weil so manche Krater sehen aus wie Hasen und deswegen ist es so ein Volksglauben, dass auf dem Mond Hasen leben. So ähnlich wie der Mond ist aus Käse, so ein bisschen sowas Aberglaube oder Volksglaube so. Ja, und das spiegelt sich in Jaiba hier so wieder, dass es dort eine technisch hochentwickelte Königreich der Hasen gibt, geführt von der mystischen Kaguya, die jetzt sagt, die Erde ist eigentlich mein, ich bin jetzt aus meinem ewigen Schlaf erwacht, weil der Drachengott wieder da ist, jetzt hole ich mir die Erde. Und damit wird der Kampf zwischen Jaiba und Onimaru unterbrochen mit der Ankunft von Kaguyas Mond-Aliens. Und das ist auch unser Cliffhanger für diesen Band. Gut, dann fangen wir mal vorne an. Beziehungsweise das erste Vorgeplänkel so ein bisschen ist ja okay, aber schnell geht es dann ja richtig zur Sache mit den 5 Prüfungen. Wenn wir gleich am Anfang anfangen, im Tal der Tapferkeit und die Dunkelheit der Stärke, oder vielleicht so insgesamt, wie haben euch denn so die Prüfungen gefallen? Findet ihr, das war so, das war ein guter Test für Jaiba, oder war das nur so wie die 4 Himmelskönige nur nochmal, ach, wir brauchen noch ein bisschen was, bevor wir es zum Kampf kommen lassen und müssen noch ein bisschen hinauszögern, oder hatte das hier für euch narrativ einen guten Sinn gehabt?
Also, bevor ich zu der Prüfung komme, möchte ich nochmal ganz kurz auf das Vorgeplänkel kommen, weil ich musste nämlich unweigerlich an dich denken, wie du es auch vorhin erwähnt hattest, als Sayaka mal ein bisschen was machen durfte. Da habe ich echt gedacht, boah, sie nimmt hier mal aktiv teil und sie hat eine Rolle und das bringt sogar mal was. Also da muss ich sagen, da hatte Sayaka mal einen guten Moment und das hat mir auch sehr gefallen, wie sie da saß und sich Gedanken gemacht hatte und dann eine Idee hatte. Das fand ich sehr schön. Das nur noch mal dazu kurz. Und ja, ansonsten ganz allgemein zu den Prüfungen gesagt, ich fand die super. Also das war jetzt nicht wie bei den, was du gesagt hast, ich habe den Namen vergessen, die 4 Könige oder, ja genau die, da war es ja mehr so, das war so ein Kampf und ja klar, die mussten am Ende auch irgendwas Rettendes im Kopf haben, um den Kampf für sich zu entscheiden. Aber hier war das so, ja, auch, wir haben dieses Vokabel schon öfter gehört, auch so ein bisschen videospielmäßig. Es gibt die einzelnen Level, die gilt es irgendwie zu überwinden. Und da müssen sie halt sich auch anstrengen. Sie müssen das zusammen machen. Und jetzt kommt es aber noch dazu, halt in jedem Level stirbt halt einer oder mehrere. Und das ist halt so, das ist nochmal dramatisch, also. Hier ist es ja wirklich so, wenn man, ja, je nachdem, welche Gedanken man hat oder so, aber es ist ja wirklich so, hier sterben die Leute und dann sind die weg. Also als Shunosuke da am Anfang von dieser Lava da verschluckt wurde, der war da weg. Und da hieß es dann, ja, der ist jetzt zwar tot, aber wir haben keine Zeit zum Trauern. Wir müssen halt weiter und die Szene gab es öfter und deswegen, ich fand das richtig gut, dieses Szenario.
Ich greife da mal direkt die eine Aussage von dir auf, Olli. Und zwar zu den Prüfungen ganz allgemein gesagt, ich finde die super. Das würde ich tatsächlich eins zu eins so unterschreiben. Die Prüfungen sind wirklich so ein klassisches Shonen-Feuerwerk, was Gosho Aoyama hier abfeuert. Und kleiner Exkurs, ich habe mich tatsächlich so bei der ein oder anderen Prüfung ein kleines bisschen an Yu-Gi-Oh! Duel Monsters erinnert gefühlt, zumindest was das Setting angeht. Ja, beispielsweise das Tal der Tapferkeit, wo sie da ja in diesem schwarzen Raum sind mit diesen seltsamen Erdenstelen und diese Flammen dann da über diesen Stelen aufflammen. Das Ganze hat für mich schon wirklich so ziemlich mystisch-fantastische Anklänge gehabt. Oder auch, um dem jetzt schon mal vorzugreifen vom Setting her, als Yaiba gegen Onimaru kämpft über Meer, ich musste unweigerlich an das Duell zwischen Yami Yugi und Ryota Kajiki aka Mike Tsunami denken. Wer sich da noch dran erinnert da noch ein paar Bilder im Hinterkopf zu hat. Gut, weil ich halt natürlich Yu-Gi-Oh! Mag, hat mir das einmal schon deswegen gefallen, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum ich davon so angetan bin. Mir hat hier besonders gut gefallen, dass das quasi so für mich eine Schlüsselstelle in der Serie bis jetzt ist, weil dieser Band ist tatsächlich so ernst wie keiner der vorherigen. Ich glaube, das habe ich bei den Conancasts zu Yaiba bis jetzt immer gesagt, habe es aber auch immer ganz genau so gemeint. Ja? Also diese Prüfungskapitel, die bauen jetzt hier besondere Spannung auf. Natürlich gibt es schon ein Genre hier aber auch schon einen gewissen Rahmen, ne, hinsichtlich der Ereignisse vor und welchen Entscheidungsspielraum Yaiba hat. Ja? Ich meine, wirklich verwunderlich ist es für mich jetzt nicht, dass er sich am Ende für seine Freunde anstatt die Kugel des Drachengottes entscheidet und auch genauso nicht verwunderlich, dass eben genau diese Entscheidung der elementare Beweis ist, jawohl, Yaiba ist es würdig, diese Kugel zu bekommen, weil er eben das Herz eines wahren Samurai besitzt, weil er seine Bindungen über Macht und Habgier stellt. Und das ist eben auch gleichzeitig der größte Entwicklungssprung, den Yaiba in diesen 5 Kapiteln macht. Mit jedem Fall nimmt ja die Gruppengröße ab, verliert er einen seiner Freunde und es hat ja tatsächlich den Anschein, als wären die wirklich gestorben. Und nach diesen Prüfungen hat er eben so diese total kindisch naive Art, dass er auch immer mal so Unfug macht, weitestgehend abgelegt. Ja, er ist ernster, er ist entschlossener, allein schon, weil er wirklich todernst zu Onimaru meint, okay, dann werde ich dich halt töten. Ja, was er vorher halt eher so ein bisschen im Spaß, im Klamauk gemeint hatte, das ist jetzt wirklich sein bitterer Todernst. Und auch da greife ich jetzt schon mal kurz vor, ne? Als er da den Tanker vor dem Tornado-Slash bewahrt, ja, machen ja die Passagiere blöd an, ja, hör auf, Dellen in unser Schiff zu machen. Yaiba, der empört sich darüber. Und jetzt könnte man denken, dass er sich deswegen echauffieren würde, weil er meint, hier, ich habe euch gerade euer Leben gerettet, zeigt mal so bitte ein bisschen Dankbarkeit. Aber nö, er empört sich deswegen, weil die immer noch da sind und nicht schon längst weggefahren sind, obwohl sie ja weiterhin in Gefahr schweben. Also hier geht es ihm nicht mehr darum, sich selbst zu profilieren, sondern wirklich Menschenleben zu retten. Und mein absolutes Highlight in diesem Band, das ist die Heiji Kazuha-Szene. Als Sayaka da in die Tiefe zu stürzen droht, was dann ja auch am Ende der Fall ist, und sie dann halt eben sich gerade noch so am Griff des Katana festhält und das schneidet dann letzten Endes mit der Klinge in Yaibas Hand, das Blut läuft hinab und es sind wirklich sehr, sehr starke Anklänge an den Mikuni-Fall mit Heiji und Kazuha. Ich hatte beim Lesen sogar zwischenzeitlich mal den Namen Heiji im Kopf und nicht den Namen Yaiba. Und das hat mir wirklich besonders gut gefallen, ja.
Ja, diese Seiten, angefangen noch in Kapitel 116 und dann auch noch am Anfang von Kapitel 117, diese 6 Panels, diese vertikalen Panels, wie Sayaka fällt und Yaiba geschockt ist. Und dann auf der nächsten Seite so die fast mehr als die halbe Seite für den Sturz und Yaibas Schrei aufgewendet wird. Und auch dieses Panel, wo Sayaka die Tränen hat mit dem Blut da im Gesicht und sagt, dass sie nicht mit ihm gehen kann. Das sind schon emotional vielleicht die bewegendsten Momente im Yaiba-Manga bisher. Auf jeden Fall. Was dann natürlich auch noch gefolgt wird von dem typischen Shonen-mäßigen, wo Yaiba sich an alle erinnert, seine Freunde, und ihm die Erinnerung, Motivation gibt, dass er sich das jetzt holt. Und dann auch einfach sagt, ach, einfach scheiß drauf, ich mach das jetzt. Ich hab's jetzt einfach so gewollt. Das ist schon extrem gut gemacht. Und hier sieht man auch schon, ich finde dieses Panel, wo Jaiba am Ende dieser 6 Seiten, da sieht man schon ein bisschen den ernsteren Artstyle, auch den Gosho Aoyama, den Detektiv Conan immer noch mehr verwendet hat. Dieses letzte Panel von Jaiba, das wirkt viel weniger wie dieses typisch Cartoonige, was die Serie sonst viel hat. Und ja, das ist auf jeden Fall der Moment, der hier deutlich heraussticht. Aber ich finde auch während den Prüfungen diese kleinen Momente immer wieder sehr gelungen, die es zwischendurch gab. Auch im Vorgeplänkel gab es den Moment, wo die Trefferkugel, wo Jaiba fragt, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, und die Trefferkugel ihm sagt, ey Mann, du hast es doch schon so weit geschafft, also hab mal ein bisschen Selbstvertrauen und so. Wo Jaiba dann auch, das ist dann zeichnerisch auch noch herausgestellt, da mit diesem mittleren Panel, was kein richtiges Panel ist, sondern nur den bisschen Hintergrund hat und so außerhalb der Panelgrenzen quasi ist, ein bisschen wird durch diese Besonderheit so herausgehoben, wo er aber einfach nur okay sagt. Das fand ich einen tollen kleinen Moment. Und auch besonders im Gedächtnis geblieben ist mir später, als Jubei sich opfert mit den Mumien, wo er sagt, ein Samurai muss bereit sein, auf seinem Weg bereit sein zu sterben. Und es dann auf der nächsten Seite dieses eine Panel gibt von Musashi, wo er traurig guckt und der Hintergrund ist komplett weiß und er sagt, es ist keineswegs der Weg eines Samurai, nur zu sterben, Jubei. Und dieser traurige Gesichtsausdruck, ich war, das, der ist mir irgendwie besonders. Dieses Panel ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil Musashi ist ja jetzt auch nicht unbedingt der ernsteste Charakter in diesem Manga. Aber vor allem so eine Emotion, das ist bei ihm schon deutlich selten. Und das geht dann ja auch noch thematisch mit dem, was Jens vorhin gesagt hat, mit dem Samurai, dass der die Gerechtigkeit und die Güte im Herzen tragen muss, verbindet sich ja auch noch damit, weil eben der Weg eines Samurai mehr ist, als eben so ein Opfer zu bringen. Und das sind immer auch mal wieder diese kleinen Momente und dann natürlich dann der ganz große Moment von Sayaka. Und eigentlich jeder stirbt hier, also stirbt, aber fast jeder stirbt hier auch eigentlich einen heldenhaften Tod und opfert sich für die Gruppe. Außer der Seegurkenmann, der einfach nur durch seine eigene Blödheit stirbt quasi. Aber er hat vorher immerhin was geleistet. Also immerhin das. Ja. Also das auf jeden Fall. Es wirkt richtigerweise wie ein Wendepunkt in der Geschichte, was ja auch gut dazu passt, dass wir jetzt bei der Halbzeit sind und dann handlungstechnisch jetzt zum ersten Mal seit Beginn des Manga einen neuen Bösewicht vorgesetzt bekommen mit der Prinzessin Kaguya. Wir haben ja seit Anfang an war es Onimaru und er hat immer wieder neue Schergen aus dem Ärmel gezaubert und irgendwie gefühlt jedes Tier in Japan und jede historische Figur, die er kriegen konnte, wiederbelebt. Und jetzt gibt es einen neuen Bösewicht. Aber bevor wir zu dem neuen Bösewicht kommen, vielleicht nochmal auf Onimaru bezogen. Fandet ihr den Kampf, den Jaiba und Onimaru dann hatten, auf dem Meer, fandet ihr den gut, beeindruckend, wie Jaiba da mithalten konnte, oder ist euch das fast ein bisschen zu kurz gekommen, vielleicht?
Nee, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, ich wollte mich vorher noch den kleinen Momenten anschließen, die du erwähnt hast. Auch vorne beginnend mit dem Okay gegenüber der, wie hieß sie, Fragekugel? Trefferkugel, genau. Das halt, und in dem Moment, den gibt's ja quasi später nochmal, als Sayaka da droht, abzustürzen, wo Jaiba sagt, komm, du musst jetzt hier rüberspringen, auch wenn du es nicht kannst. oder dich nicht traust, du musst, weil sonst, ne, bist du tot, und dann springt sie doch und dann schafft sie das, und dann macht er ja auch diese Szene, wo er dann zu ihr sagt, ja, siehste, du kannst es doch, also hab ein bisschen Selbstvertrauen, okay, und sie auch nur okay, also das fand ich auch richtig gut, dass quasi er den Moment, den er hatte, den hat er mitgenommen, und ja, das war auch sehr schön. Und ansonsten das, was ihr noch so angesprochen hattet und was mir noch aufgefallen ist, als sie gegen die Mumien gekämpft haben, da war ja Musashi derjenige, der quasi am Ende so, ja, den rettenden Einfall hatte. Das fand ich war auch irgendwie noch so eine starke Szene, weil er hat das so alles im Blick behalten und dann hat er überlegt und dann dadurch konnten sie das halt, ja, lösen. Und ich fand das sehr interessant, den Punkt von Jens, wo er sagte, er fühlte sich an Yu-Gi-Oh! Erinnert. Ich muss sagen, das ging mir an einigen Stellen genauso. Bei mir war
echt?
Bei mir war die stärkste Szene, als wir dieses Labyrinth da sehen. Weil ich da direkt an das Duell gedacht habe mit den Brüdern Paran und Docs, wo sie auch diese Labyrinthmauer erschaffen, wo sie in diesem Labyrinth kämpfen.
Und stimmt, da, guter Punkt.
Die sind ja jetzt auch da, dass sie durch dieses Labyrinth gehen müssen. Und ja, das hat mich da auch sehr dran erinnert. Und ja, wo wir dann die Brücke schlagen, auch zum Erinnern. Und irgendwie finde ich, Jaiba hat so allgemein Orientierungspunkte an, ja, Erinnerungen an andere Manga oder so. Nämlich die, ja, Absicht von Jaiba, dass er quasi Onimaru weglockt auf einen menschenleeren Ort. Das kenne ich auch von Son Goku aus Dragon Ball, der eben auch dann den Gegner weglockt und quasi auch, glaube ich, aufs Meer, wo er dann sagt, ja, hier sind nur ein paar Inseln, hier ist es unbewohnt, hier können wir ungestört kämpfen. Und ja, genauso macht Jaiba das ja im Prinzip auch. Und dann, ja, geht dieser epische Kampf, sage ich mal, dann geht er los. Und ich fand das richtig gut, dass Jaiba jetzt quasi, ich sag mal, aufgelevelt ist, er auf diese ganzen Fähigkeiten der, ja, Kugeln zurückgreifen kann in nur einem Schwert. Hat er mich ja dann am Anfang gefragt, okay, ja, dann hat er die Kraft des Drachen, aber was ist mit den anderen Fähigkeiten quasi so? Und ja, der Drache hat irgendwie alle Fähigkeiten, deswegen kann er alle benutzen. Und weil er die eben alle benutzen kann, bringt der Onimaru ja wirklich in Bedrängnis, ist ihm quasi ebenbürtig oder teilweise sogar überlegen, und der sonst so starke Onimaru, der ja alles platt machen konnte und der sich vor nichts fürchten musste, der gerät hier in Bedrängnis und denkt sich vielleicht auch mal so, oh verdammt, was mache ich denn jetzt? Und das fand ich sehr gut, ja.
Den kleinen Details in den Prüfungskapiteln, die da euch positiv aufgefallen sind, schließe ich mich auch noch sehr gerne an. Einmal, was die Sache mit Musashi angeht. Ich glaube, dieses eine Panel, was du jetzt konkret angesprochen hattest, Lasse, das ist das erste Panel, in dem Musashi mal wirklich ernst wirkt und auch mal nicht so wie dieser Klamauk-Charakter und dieser alte, knorrige Opa. Das fand ich stark. Und halt auch das Thema Selbstvertrauen, was sich durch Band 12 zieht wie so ein roter Faden. Egal, welche Prüfung kommt, und es wird ja gefühlt immer schwieriger, eine Entscheidung zu treffen, es wird immer wieder zurückgeführt auf den Punkt, hab etwas mehr Selbstvertrauen. Und dann einfach von Sayaka und auch Jaiba diese Reaktion, okay, ist quasi so diese Botschaft, ja, in Ordnung, mach ich. Brauch mir gar nicht drüber reden, mach ich. Ja? Einfach, weil sie da sich diese Worte sofort zu Herzen nehmen und davon überzeugt sind. Das fand ich eine ganz große Sache auch. Der Kampf zwischen Jaiba und Onimaru finde ich auch sehr gelungen. Ja, auch was du gesagt hattest, Olli, dass er da so in Bedrängnis dann tatsächlich gerät, Takeshi. Ich fand es nur tatsächlich etwas schwierig zu folgen mit der Zeit, als sie da auf dem offenen Meer waren, weil der Tornado-Slash war irgendwie so ein dunkelgrauer Wirbel. Jaibas Parade war gefühlt auch ein dunkelgrauer Wirbel. Und dann waren da noch die Wellen und das waren irgendwie so schwarze Zacken, die dann aufgewühlt wurden durch diese ganzen Kämpfe und dann wurde das am Ende auch wieder ein Wirbel. Und dann habe ich teilweise schon gar nicht mehr gesehen, von wem kommt jetzt eigentlich welcher Angriff. Auf einmal waren die Seiten irgendwie gefühlt komplett schwarz mit irgendwelchen Linien noch durchzogen und zwischendrin mal kurz Jaiba zu sehen, wie er brüllt, dann Onimaru zu sehen, wie er brüllt. Da hatte ich mich ein bisschen schwer getan zu folgen, ehrlicherweise. Und trotzdem, oder genau deswegen, das kann ich wirklich nicht so genau sagen, hat mir das irgendwie gefallen, weil das halt so richtig Action und richtig Dynamik reingebracht hat. Gut, nach dynamisch kommt chaotisch, klar. Nur ich weiß nicht, irgendwie hat es mir gefallen.
Ja, es ist halt so dieser Übergang, dass wir jetzt weniger darin sind, tatsächliche Schlagabtausche zwischen den Schwertern zu haben, sondern jetzt sind wir so bei dem, jetzt wirft man Energiewellen noch mehr als vorher. Wir haben ja schon vorher so ein bisschen Energiewellen quasi gehabt. Aber jetzt werden so die großen, mächtigen Attacken so hin und her geworfen, eher quasi. Also die Dragon Ball-Vergleiche sind natürlich immer begleiten Jaiba immer irgendwie, wie wahrscheinlich viele schon Action-Manga zu dieser Zeit, weil ja, Dragon Ball ist noch keine 10 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und ist schon massiv eine Inspiration für alle möglichen Autoren. Und jetzt haben wir hier halt auch so langsam diesen Übergang, wo es dann da reingeht, dass die großen Attacken auch mit Namen natürlich, sie müssen natürlich benannt sein, dann seitenfüllend die großen Explosionen es gibt und die tatsächlichen Schwertkämpfe an sich spielen hier dann nicht mehr so die große Rolle. Das ist natürlich so ein Problem von dem Power Scaling, weil dass man zwei Schwerter gegeneinander schlägt, das kann man irgendwann nicht mehr so steigern und dann müsste man, und dann kann man sich halt entscheiden, mache ich mehr mit irgendwie Technik, also dass die Kampftechnik dann noch spezieller wird, oder wir machen es halt hier so. Dann werden die Elementattacken halt viel wichtiger und Jaiba fliegt mit seinem Schwert und Onimaru haben wir auch gesehen am Anfang mit dem Tornado Slash kann die Erdkruste durchstoßen und so und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Total übertrieben. Ja, also hier wird es dann quasi wie bei Dragon Ball, als es dann so endgültig in die Saiyajin-Saga ging, wird es dann immer mehr mit den Energieattacken und sowas. Und das ist ja auch vielleicht ein gutes Stichwort, weil wir schon bei Dragon Ball damals gesehen, wenn man dann gerade den Dämonenkönig, den Daimao irgendwie bekämpft, wie kann man danach noch irgendwie noch mehr Spannung und noch stärkere Gegner ranholen? Ah ja, aus dem Weltall natürlich. Nur hier sind es nicht die Saiyajin, sondern hier sind es ja, Prinzessin Kaguya und ihre Hasen. Ich wusste das schon vorher, ich wusste, dass es Kaguya gibt und dass sie irgendwann auftaucht. Wart ihr überrascht, dass da jetzt plötzlich nochmal eine neue Gegnerfraktion vom Mond angeflogen kommt?
Auf jeden Fall. Also ich muss ja dazu sagen, ich kenne Kaguya auch, ja. Ich kenne, glaube ich, auch den Film. Und in Sailor Moon gibt es auch eine Schneeprinzessin Kaguya. Und ja, also der Name ist auf jeden Fall geläufig. Auch die Sache mit der Hase vom Mond ist auch geläufig. Und ja, aber dass dann dieser Schwenk kam und dann während der einen Szene wir da auf den Mond quasi treffen oder ich fange vorher an, dann kann ich auch noch kurz die Endszene bei der Prüfung mit einnehmen, was ich noch gern sagen wollte. Als Jaiba sich entscheiden musste, wusste ich wirklich nicht, wie er sich entscheidet. Ich hatte im Hinterkopf klar, ja, er wird sich wahrscheinlich irgendwie für seine Freunde entscheiden, aber ich hatte auch noch so den kleinen Hintergedanken, vielleicht rennt er zur Kugel, nutzt die Macht, um dann blitzschnell darüber zu was auch immer, aber so ist es dann nicht gekommen und dann, ja, war sozusagen wieder der schonende Moment mit, ja, was brauche ich die große Macht, wenn ich meine Freunde verrate, sozusagen, was dann ja der richtige Moment und die richtige Entscheidung war, auch sehr schön. Aber dann sind wir so zwischenzeitlich, ja, waren wir denn eben so auf dem Mond da und wo der alte weise Mann, sag ich mal, da dann gesagt hat, ja, du brauchst das, um dieses Weib zu besiegen, war ich genauso. Ich dachte, hä, wieso denn Weib? Wo kommt denn jetzt Weib? Wen meint der denn? Hä? Und dann waren wir auf dem Mond und dann, hieß es, ja, hier ist jetzt Kaguya. Und ich dachte, Alter, was ist das denn jetzt? Wie passt das denn jetzt zusammen? Und vor allen Dingen auch, welche Macht muss diese Mondprinzessin haben? Die sieht ja jetzt eher so, ja, zierlich aus, sag ich mal. Und dann auf einmal so, ja, wir sind auf dem Mond und dann kommen die da mit irgend so einer Technik, dann bricht da so ein Stück vom Mond raus, was das Weltraumschiff von denen ist. Ich dachte, Alter, in welche Richtung geht das denn jetzt? Also, und ich muss auch echt sagen, ich habe keine Ahnung, wie es halt weitergeht. Und als die dann aufgetreten ist, als neue Gegnerin, dachte ich, wow, was passiert denn hier gerade? So saß ich hier.
Ja, gerade diese Aussage mit dem, ja, du wirst es brauchen, um sie zu besiegen, da waren bei mir auch so ein paar Fragezeichen über dem Kopf und ich hatte gedacht, ja, vermutlich meint jetzt hier dieser Hüter der Drachenkugel irgendwie die Gier oder so oder keine Ahnung, die Macht, irgend so einen abstrakten Begriff und ja, er bräuchte halt die Kugel, Jaiba, damit er am Ende so diese Habgier oder so besiegen könnte und habe mir da auch nichts weiter dabei gedacht. Tatsächlich ist mir erst ungelogen, jetzt, als wir hier den Cast aufgenommen haben, aufgefallen, ach so, der meinte ja Prinzessin Kaguya. Ja, das dazu, dass da jetzt dann noch eine ja, Kriegspartei eintritt in die Handlung, hat mich doch sehr verwundert, muss ich sagen, weil ich kenne ja Jaiba überhaupt gar nicht. Insofern war das für mich auch komplettes Neuland. Und ja, Prinzessin Kaguya, gut, den Namen habe ich schon mal gehört. Konkret habe ich dazu jetzt kein Bild in Erinnerung. Ich kenne jetzt auch nur irgendwie noch so die Serie Kaguya-sama und die auch nur vom Titel her. Die habe ich auch noch nie gesehen oder gelesen. Insofern, ja, war das für mich quasi so ein Charakter, mit dem konnte ich gar nichts anfangen. Auch nicht irgendwie aus der japanischen Folklore oder sonst woher. Und bin einfach mal gespannt, wie sich das jetzt entsprechend entwickelt. Ja, bin da noch komplett unbefangen, was das angeht. Und es ist ja so, dass sie jetzt, noch bevor sie auf der Erde gelandet ist, einen Narren an Drachengott gefressen hat. Und in Jaiba sieht sie vermutlich diesen Drachengott. Davon gehe ich dann einfach mal aus. Und jetzt ist dann die Frage, die sich mir stellt. Wir sind ja immer noch bei einer auch Comedy-Serie in Jaiba, ob es da dann auch Konkurrenzkämpfe zwischen Kaguya und Sayaka geben wird, um Jaiba, also so ähnlich wie Momiji und Kazuha bei Heiji, nur halt in noch gaghafterer Form, weil ja Jaiba grundsätzlich mehr Gags hat. Ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Entsprechend lasse ich mich da überraschen.
Ja, ein interessanter Punkt, wie es weitergehen kann, also weil ich war jetzt eher so gar nicht auf der Schiene mit, dass das irgendwie romantisch werden könnte zwischen Jaiba und Kaguya. Ich dachte echt, die haben damals irgendeinen Kampf ausgetragen, der Drachengott und die Prinzessin. Dann sind die irgendwie eingeschlafen oder verkugelt worden, was auch immer. Ich weiß es ja nicht. und jetzt wollen sie quasi den Kampf dann fortsetzen, dass Kaguya jetzt auf die Erde kommt, um den Drachengott endgültig auszulöschen.
Ja, ich hatte das auch eher so in die Richtung empfunden, wenn auch Kaguya dann bei dem finalen Anflug auf die Erde sagt, höchste Zeit, ihn endgültig zu begraben, den Groll von vor 1000 Jahren. Das habe ich auch schon eher als tatsächliche Aggression wahrgenommen, also dass Kaguya und der Drachengott halt noch eine Rechnung offen haben und ja, sie will es jetzt zu Ende bringen, das, was vor 1000 Jahren war. Und das habe ich eher als Kampf als Liebe wahrgenommen. Also lustigerweise hast du Kaguya-sama angesprochen hast. Die Serie heißt ja dann in Übersee heißt sie ja Kaguya-sama Love is War. Das würde ja hier fast gut passen, aber ich glaube hier bei Jaiba ist es mehr War und weniger Love. Also habe ich das zumindest gelesen.
Das ist halt so am Anfang auch das, was mir jetzt ja auch aufgefallen ist. Da ist erstmal so der blanke Hass. Und dann habe ich mir so überlegt, naja, Jaiba hat es ja beispielsweise, ohne dass er es drauf angelegt hatte, mit dieser Aussage, naja, ein Traum ist etwas, was selten in Erfüllung geht, deshalb ist es ja ein Traum, Jubei so richtig davon überzeugt, ihm zu folgen in Band 11. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er tatsächlich ganz, ohne dass das geplant ist, es irgendwie mit seiner Art schafft, dass Kaguya am Ende denkt, oh, das ist ja einer, auf den muss ich ja gar nicht wütend sein und der ist ja irgendwie ein total interessanter Typ und am Ende dreht sich dann doch irgendwie so die Meinung, die sie von Jaiba bzw. dem Drachengott hat. Also ich rechne halt einfach damit, weil bei Jaiba glaube ich, da könnte so ein Plot-Twist drin sein.
Ja, auf jeden Fall natürlich. Dann könnte es sich entwickeln und wir kennen es ja auch aus Shonen-Serien und hier auch aus Jaiba, dass Feinde auch nicht immer Feinde bleiben im Laufe einer Serie. Und da kann auf jeden Fall noch was gehen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal eine starke Gegnerin. Ich finde übrigens auch ihr Design einen guten Gag, weil mit den Hasen halt und ihre ganzen Untergebenen, das sind halt buchstäbliche Hasen. Und sie ist halt ein Mensch, aber mit einem Bunny-Girl-Outfit einfach. Und dazu noch ein Cape, also dieses typische. Was wir dann ja auch im Black Bunny Club dann zum Beispiel in Detective Conan gesehen haben, wo ja auch eine der Verdächtigen tatsächlich eine kleine Anspielung auf Kaguya war, weil die von Design ein bisschen ähnlich war. Und ja, also dass man hier so gemacht hat, ja, wie mache ich das jetzt mit Kaguya? Alle anderen sind Hasen und Kaguya ist auch ein Hase. Nee, sie ist einfach eine attraktive Frau mit einem Bunny-Girl-Outfit. Da ist sie quasi auch ein Hase, oder? Das ist natürlich 10 von 10, super Idee. Aber natürlich auch Kaguya, dadurch, dass der Geist der Drachenkugel das quasi so anteasert. Sie wird ja hier schon aufgebaut, als wenn er sagt, du brauchst das hier auch, um jenes Weib zu besiegen, ist damit ja impliziert, dass Kaguya von der Stärke her mindestens ebenbürtig ist der Drachenkugel. Oh, wenn ich vielleicht so noch ein bisschen, naja, wahrscheinlich ebenbürtig, wenn es damals vor 1000 Jahren, sie sind ja beide dann quasi schlafen gegangen, dann war es wahrscheinlich ein Patt. Also Kaguya wird ja hier aber schon deutlich aufgebaut, auch wenn sie jetzt noch nicht so aussieht und man sich das vielleicht noch nicht vorstellen kann, als ebenbürtig zu der Macht der Drachenkugel. Womit sie aktuell vielleicht, wir wissen ja jetzt nicht, der Kampf gegen Unimaru, gegen Jaiba, ist ja jetzt quasi unterbrochen, aber damit ist sie ja, weil Jaiba fehlt ja auch noch die Erfahrung und Kaguya hat die Erfahrung wahrscheinlich noch, also ist sie ja jetzt vielleicht auch aktuell stärker als Unimaru. Und das wird dann ja natürlich auch die ganze Dynamik ändern und vielleicht haben wir dann eben, ich habe ja auch gerade eben angesprochen mit, was kam nach dem Daimao, dem Dämonenkönig, dann kommen die Aliens und Piccolo hat dann ja auch mit Son Goku zusammengearbeitet, als die Aliens kamen, also vielleicht muss sich hier Unimaru auch mal ein bisschen mit Jaiba zusammentun. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, er mit seinen Weltherrschaftsambitionen wird es nicht so toll finden, dass Kaguya sagt, ach übrigens, das ist mein Planet, also mit der wird sich Unimaru auf keinen Fall zusammentun und dann wird es natürlich spannend werden, wie da die in der Zukunft die Allianzen sich finden werden, weil ich glaube nicht, dass sich alle drei die ganze Zeit im Dreikampf besiegen werden, sondern ich glaube, irgendwann werden sich Fraktionen auch mal zusammentun müssen bei so einer Bedrohung. Weil es ist ja nicht nur Kaguya, sie bringt ja ein ganzes Raumschiff mit Technik und Untergebenen, was dann natürlich wahrscheinlich auch eine Armee ist. Und es ist jetzt die Frage, ist das so eine Witzarmee, wie so Unimarus Handlanger mit dem Spinnenmann und den schwarzen, nicht benannten Handlangern, den Fußsoldaten, oder ist es eine richtig bedrohliche Armee? Und das ist natürlich jetzt alles, worüber man sich schön Gedanken machen kann. Und da kann man sich vielleicht auch so ein bisschen vielleicht auch reindenken, wie es damals war, als das wöchentliche Magazin erschienen ist, wo, dann im Kapitel, was mit dem Cliffhanger von Kaguya endet. Und dann ist es so, oh, was, Kaguya und so und hier Dings. Und dann ist das vielleicht auf dem Schulhof eine Woche lang Gespräche oder so, bis das nächste Magazin rauskommt. Und dieses Feeling, finde ich, da kann ich mich gut reinfühlen. Jetzt, als ich kenne zwar ein bisschen was von Jaiba, aber ich kenne jetzt auch nicht jedes Detail. Und mit diesem Cliffhanger so, da finde ich, kommt man gut in dieses, wieder dieses Mindset rein von so einer wöchentlichen Manga-Serie, dass dann man gespannt ist, boah, was kommt da jetzt? Und das regt so die Fantasie an. Das finde ich sehr schön. Das ist so etwas, was ich bei Manga-Serien sehr gerne mag. Und das kommt ja gut rüber, auch in Bandform, finde ich.
Ja, die Neuformierung von Allianzen und generell so die gesamte Dynamik, die sich jetzt entfaltet, dadurch, dass Kaguya mit ihrem Gefolge dann noch eintritt, ich denke, da können wir schon einiges erwarten. Weil mir ging es erstmal so, nachdem die Prüfung für Jaiba durch waren, da habe ich gedacht, ah ja, wunderbar, jetzt hat er hier die Kugel des Drachengottes, jetzt ist er super stark, jetzt kommt hier der finale Kampf mit Unimaru und dann dachte ich mir, Moment, wir sind bei Band 12 von 24. Also ich glaube nicht, dass jetzt der finale Kampf 12 Bände lang sein wird. Das wäre schon ein bisschen unüblich. Aber was kommt denn jetzt noch? Ja, also ich meine, Jaiba ist ja jetzt schon deutlich erwachsener geworden, hat sich weiterentwickelt, ist jetzt auch schon richtig stark geworden. Was bringt Gosho Aoyama in den nächsten 12 Bänden noch? Und mit Kaguya hat er ja jetzt einen Charakter, der zumindest im Jaiba-Universum bis dato ein unbeschriebenes Blatt ist. Und da kann noch einiges kommen und wird auch vermutlich kommen. Ansonsten kann ich mir jetzt nicht erklären, wie die nächsten 12 Bände gefüllt werden sollen.
Ja, da stehe ich genauso ratlos vor wie du, weil ja, Kaguya ist jetzt da. Das Einzige, was ich weiß, ist, sie wird sehr mächtig sein, auch wenn sie nicht so aussieht. Aber da ja der Drachenkugelgeist das eben entsprechend schon angedeutet hat, ja, nun, man weiß halt auch nicht, was ist damals halt genau passiert. Also haben die sich nur bekämpft? Was war der Grund dafür? Dann spukt ja jetzt auch immer noch dieses mit der, ja, quasi mit der Liebe irgendwie dabei rum, da hast du irgendwie auch was gesagt. Ich dachte jetzt so spontan irgendwie auch schon wieder, ich glaube, One Piece gab es damals und zumindest nicht so weit entwickelt, aber ich dachte an Ruffys Begegnung mit der Piratenkaiserin, die ja auch so richtig stark ist auf ihrer Insel. Und dann kommt Ruffy an und eigentlich hat er gar keine Chance, aber sie verliebt sich dann in ihn und dann er, was willst du von mir? Und sie ist die ganze Zeit vergöttert ihn so. Und irgendwie habe ich da so drin gedacht, naja, Kaguya ist ja auch so Frau und stark und dann kommt da Jaiba und was weiß ich nicht. Also ja, es bietet unheimlich viel Raum für Spekulationen, was jetzt passieren kann. Also was Lasse auch sagte, wenn wir die Dragon Ball Parallele nehmen, Jaiba und Onimaru können sich zusammentun, weil Kaguya vielleicht einfach alles platt machen will und alles beherrschen will, aber ja, vielleicht kämpfen sie auch alle drei gegeneinander und ja, dann ziehen sich alle drei wieder zurück und Kaguya sagt, jo, ich hole mir die Erde und Onimaru sitzt in seinem Schloss, macht irgendwie was und Jaiba sitzt mit seiner Fraktion da irgendwie was und die trainieren beide. Und ja, das alles sehr interessant. Und ja, was ich vielleicht auch noch im Hinterkopf habe, ich weiß es nicht, ich fand ihn sehr mysteriös. Diesen Professor Eisenstein heißt er, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das genau Eisenstab, ja. Ich fand, er wirkte, er tritt ja wenig und selten auf, aber ich fand, als er auch hier wieder aufgetreten ist, irgendwie hatte ich so das Gefühl, ha, vielleicht weiß der ja noch irgendwas. Also vielleicht, ja, hat er noch irgendeine andere Technik oder so, die Onimaru lernen kann. Also irgendwie werde ich so das Gefühl nicht los, dass er vielleicht auch noch irgendetwas Geheimes wissen könnte und vielleicht auch noch irgendeine Schlüsselfigur ist oder so. Aber das weiß ich halt alles nicht und deswegen bin ich sehr gespannt gerade, wie es weitergeht. Also ja, auf der anderen Seite dachte ich so, okay, 12 Bände ist es schon einiges passiert und eigentlich könnte man jetzt so sagen, okay, wir haben den Onimaru-Jaiba-Teil irgendwie abgeschlossen. Aber jetzt durch diese Wendung kann noch mal alles passieren und ja, deswegen ich bin null informiert, wie es weitergeht mit Band 13. Ich mal mir die schönsten Geschichten aus und bin einfach nur gespannt, was da dann kommt.
Noch kurz zum historischen Kontext, weil du gerade One Piece angesprochen hattest, habe ich kurz nachgeguckt. One Piece ist ja von 1997 und Eiichiro Oda hat erst ein Jahr nach diesem Band seinen ersten One-Shot veröffentlicht. Also wir sind hier noch einige Jahre vor der neuen Ära, die One Piece dann später eingeleitet hat. Wir sind jetzt hier noch mittendrin in der Dragon Ball Ära, was jetzt quasi noch aus den 80ern rüberragt. Wir sind ja jetzt bei 1991 und der größere Einfluss ist hier eben die großen Manga der 80er und natürlich Dragon Quest, die berühmte Videospielreihe, die sich ja in Japan auch riesiger Beliebtheit erfreut und wo Gosho Aoyama ja auch gesagt hat, das System mit den Kugeln, das hat er sich von Dragon Quest inspirieren lassen und so. Und wir merken es ja auch immer wieder. Viele Sachen sind in Jaiba Videospielartig. Sowas wie die vier Himmelskönige kann man ja auch später sehen. In Pokémon gibt es ja auch immer die Top 4 und die heißen auf Japanisch auch vier Himmelskönige, weil das so auch ein Folklorebegriff ist, wie ja irgendwie fast alles. Und ja, auch jetzt die Prüfung oder das mit dem ist ja auch immer videospielartig oder halt auch mangaartig. Wir erinnern uns bei Dragon Ball an den Turm von der Red Ribbon Armee, die ja auch einen Turm hatten, wo man sich von Etage zu Etage gekämpft hat irgendwie. Also das ist alles so dieses Klassische von den Manga-Serien aus den 80ern. Also die größten Einflüsse hier würde ich wirklich sehen aus ja, Dragon Ball. Und an gewissen Stellen sehe ich auch immer noch Ranma 1/2, was ja damals auch schon lief in der Shonen Sunday. Und genau, und Videospiele eben. Die klassischen Videospiele der 80er. Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein spannender Mix. Also hier gerade auch, wie gesagt, mit den Prüfungen, das ist schon, macht extrem viel Spaß zu lesen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich hatte echt mega viel Spaß beim Lesen des Bandes und die Prüfungen, ja, also wirklich, also ja, und ich wusste halt nicht klar, ich hatte so im Hinterkopf ja auch wieder so, ja, die Prüfungen und überall stirbt einer und so, aber die sterben bestimmt nicht wirklich, irgendwas passiert am Ende bestimmt, aber wenn man es damals nicht wusste, also diese ganzen anderen Einflüsse vielleicht nicht hatte, vielleicht hätte sich das dann noch anders gelesen, wäre noch dramatischer gewesen. Also mich hat hier diese Prüfungsgeschichte, wo immer einer stirbt, hat mich da an meinen ersten Naruto-Lesen erinnert, als sie gegen den Pain gekämpft haben, wo auch einer nach dem anderen gestorben ist, wo ich noch weiß, in der Schulzeit mich mit einem Klassenkameraden unterhalten habe und er sagte nur, Alter, der Autor versaut gerade seine ganze Story, er bringt ja alle um. Und ja, da war es dann am Ende auch irgendwie so, dass alle wieder da waren oder fast alle irgendwie, weil die wiederbelebt wurden. Und das hatte ich hier halt auch im Kopf. Na gut, die gehen jetzt hier alle drauf, sterben vielleicht wirklich, aber am Ende kommt bestimmt irgendeine Macht oder so, die dann die eben alle wiederbelebt oder so. Also wird nicht ganz das Ende sein. Aber ja, also es hat echt viel Spaß gemacht, das zu lesen auch. Ja, die ganzen Momente, die da mit drin waren, also es hat alles zusammengepasst und gewirkt und ja, ich hatte mega viel Spaß, das Ding zu lesen und ja, würde es auch ohne Zweifel jetzt nochmal lesen.
Band 12 ist der erste aus der Reihe, in dem mir 6 aufeinanderfolgende Kapitel wirklich richtig gut gefallen haben, ne? 113 bis 118, also die Prüfung und dann halt eben wirklich so, sag ich mal, die direkte Zeit, nachdem Jaiba die Prüfung bestanden hat. Und deshalb freue ich mich auch wirklich sehr drauf, weiterzulesen. Gerade im Hinblick darauf, dass Jaiba jetzt nicht mehr der Jaiba vom Anfang ist. Wenn ich zurückdenke, mit einer, was war es, Bananenkiste aus dem Dschungel in die Großstadt gekommen und dann da erstmal ohne irgendwie auch nur ansatzweise angepasst zu sein, da rumgewütet hat und der letzte Rüpel war, muss ich doch sagen, jetzt macht es wirklich mehr Spaß einfach, weil Jaiba erwachsener geworden ist. Wenn ich das jetzt gerade so sage, fällt mir noch auf, was ist eigentlich mit Jaibas Vater? Den haben wir ja jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, ne? Meint ihr, dass der in den nächsten Bänden auch nochmal ein bisschen Screentime bekommt oder dass der sag ich mal, rausgescriptet wurde aus der Reihe.
Also ich muss sagen, ich habe auch schon an ihn gedacht, gerade wenn man so an die Zeit so zurückdrängt, ans Mine-Dojo und wer da noch so ist. Und da habe ich auch an Jaibas Vater gedacht und würde mir eigentlich auch wünschen, dass der nochmal wieder auftaucht. Also, und wenn er noch irgendwelche weisen Worte für seinen Sohn hat oder so. Aber vielleicht hat er ja auch noch irgendwelche Kampfskills drauf oder so. So viel haben wir ja von ihm jetzt auch noch nicht gesehen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er nochmal wiederkommt. Wie gesagt, wir haben 12 Bände Zeit. Und ja, also von daher, ja, bleibt dann abzuwarten, wie. Also wenn ich jetzt die Szene aufmache, sie kommen wieder nach Hause ins Mine-Dojo und da ist dann der Vater und entweder ist er der lüsterne Kokoro, sag ich mal, der sich betrinkt. Oder er ist wirklich halt, dass er so einen weisen Vater-Sohn-Moment hat mit aus großer Kraft folgt großer Verantwortung mäßig so. Und ja, also ja, auch da ist noch Raum für Offenheiten. Und ich persönlich würde mir ja wünschen, dass wir ihn noch mal sehen. Also weil, ja, wie gesagt, ich habe auch an ihn gedacht und denke mir, ja, irgendwie weg sein kann er ja jetzt nicht einfach.
Ja, er ist ja auch aktuell nicht im Mine-Dojo, er ist ja auch wieder, er haut ja immer wieder ab. Das bringt natürlich das Potenzial, dass in jedem Restaurant oder in jedem Hotel, wo die irgendwie einchecken, man den betrunkenen Genjuro irgendwie an der Bar finden kann oder so. Oder ihn zufällig treffen kann, wenn man Bock hat, das in der Geschichte zu machen. Ich weiß, dass er am Ende der Serie auf jeden Fall nochmal vorkommt, ganz am Ende. Weiß jetzt aber nicht, wie es in der Zwischenzeit ist, können wir aber auch vorstellen, dass er auch mal wieder irgendwann auftauchen wird. Er ist halt von Anfang an so ein bisschen so geschrieben gewesen, er haut ja immer wieder ab, ne? Und kommt dann immer mal wieder und auch nicht. Das ist ja... Er ist ja jetzt auch nicht der verantwortungsvollste Vater, wenn man die ganze Erziehung von Yaiba sieht. Also ich finde, das passt schon. Ich habe an einen anderen Charakter hier auch mal denken müssen, nämlich den guten Kojiro, den wir ja quasi ausgetauscht haben für Jubei, der wirklich noch im Mine-Dojo rumhängt. Was fast ein bisschen schade ist, dass er hier an dieser ganzen Sache nicht teilnehmen konnte, weil er war ja auch schon für eine gewisse Zeit lang ein wichtiger Teil von Yaibas Gruppe und so, und hat sich dann ja auch wirklich auch für ihn ins Zeug gelegt. Aber ja, den haben wir halt getauscht gegen Jubei erst und dann später, und Gero Simon ist dann auch wiedergekommen. Aber genauso wie Gero Simon dann eine Zeit lang halt weg war oder zu Hause vergessen wurde und dann halt wiederkam, glaube ich auch, dass das auf jeden Fall, also Kenjuro, keine Ahnung wie, aber Kojiro, glaube ich, dass der wird auch nochmal wieder eingewechselt quasi.
Ja, stimmt, der ist auch noch. Also wir haben schon noch eine ganze Menge Charaktere inzwischen, die halt, ja, da sind, irgendwo Pause machen oder so. Also ich muss sagen, durch diese ganze Action-Sache ja auch mit den Prüfungen habe ich an ihn jetzt gar nicht mehr gedacht. Also ja, von daher mal schauen, was passiert. Wie gesagt, vielleicht hat Onimaru auch noch irgendwelche weiteren Leute, die er wiederbeleben kann, um sich eine noch größere Armee aufzubauen. Ja, wie gesagt, es ist alles offen und ja, man ist wirklich gespannt und fragt sich, wieso die einzelnen Charaktere miteinander irgendwie verbunden werden. Wer kommt nochmal wieder? Ja, das ist alles sehr, sehr spannend, finde ich gerade.
Wobei ich es auch verstehe, wenn man jetzt darüber nachdenkt, Kojiros Schwert, was sich beliebig verlängern kann, hätte viele dieser Prüfungen ziemlich leicht gemacht, ehrlich gesagt. Also da wären schon einige Sachen deutlich besser von der Hand gegangen. Also entweder hätte man ihn dann gleich am Anfang sterben lassen müssen oder man nimmt ihn halt gar nicht mit auf. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Grund war, aber ich habe mir gerade so den Spaß gemacht, wie wäre es denn, wenn Kojiro dabei gewesen wäre? Ja, die lange Leiter, muss man ja gar nicht raufklettern, man hängt sich einfach ans Schwert. Man braucht auch nicht die Zunge von Gero Simon, sondern kann über diese ganzen Dinger einfach das Schwert spannen, weil das kann sich unendlich verlängern. Und an das Seil muss man auch quasi eigentlich nicht springen und den Turm kann man am Ende ganz schnell hochgehen. Und dann könnte es am Ende auch klappen, die Rachenkugel und den Dings zu machen, weil da macht man das Schwert so lang, dass der Käfig dann auf dem Schwert liegen bleibt und man gleichzeitig die Kugel holt. Also ja, das Schwert wäre bei diesen Prüfungen ein bisschen overpowered gewesen. Und das wurde dann auf die Bannliste gesetzt, um mal wieder von Yu-Gi-Oh! zu sprechen. Kojiro wurde gebannt. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe es ja auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Ich ziehe auch ein sehr positives Fazit so insgesamt aus diesem Band. Auf jeden Fall mit einer, wenn ich so vielleicht, ja, eigentlich sogar der stärkste Band Yaiba bisher. Auf jeden Fall. Es ist ja auch immer so, um mal wieder auf Dragon Ball zu sprechen zu kommen, und das hatten wir ja auch in vielen anderen Manga-Serien später gesehen, so Action-Serien, die am Anfang eher komödiantischer sind und dann immer ernster werden. Das ist ja so ein Ding, was bei vielen Serien passiert ist, und bei Dragon Ball eben ist es auch passiert. Und ja, diese Entwicklung sehen wir bei Yaiba auch auf jeden Fall. Und die hat hier ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Die 5 Prüfungen waren mit die besten Strecke an Kapiteln, da kann ich Jens absolut zustimmen. Und eben, wie gesagt, was ich beschrieben habe, am Ende dieses mit Kaguya und dann, dass man sich so, oh, was kommt jetzt? Und dass man total gespannt ist, was der Autor als nächstes aus der Tasche zaubert. Dieses Gefühl finde ich einfach schön und deswegen, ja, also Band 12 von Yaiba ist bisher der Höhepunkt der Serie, was ja vielleicht nicht schlecht ist, dass es in der Mitte kommt. Wobei man da natürlich auch sagen kann, ah, dann geht es vielleicht von jetzt an bergab, aber das hoffen wir mal nicht. Aber hoffen wir, dass es noch weiter bergauf geht. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass Yaiba so eine Serie ist, die sich, wie sie sich entwickelt und dass sie sich, finde ich, in eine deutlich positive Richtung insgesamt entwickelt und bisher immer besser geworden ist. Das kann man auf jeden Fall feststellen, finde ich. Und ja, Band 12 war sehr toll zu lesen. Super Band.
Ja, gerade mit Band 12 jetzt quasi, also der Halbzeit, wir haben es angedeutet, muss ich echt sagen, ich bin sehr froh, damals mit Yaiba eingestiegen zu sein. Wie gesagt, am Anfang war es, wie Lasse gesagt hat, eher so, ja, ist halt Comedy-Manga und so ein bisschen, ja, hier, bisschen Schwertgeplänkel hier und da und sowas halt, ne, und der Traum größter Samurai vielleicht werden oder auch nicht, oder dann kommt Musashi so quasi als Muten Roshi-Parallele, der Lehrmeister, der eher interessiert ist an der jungen Sayaka oder anderen Mädchen, die dann hinterher zu gaffen. Und ja, das war halt so die lustige Schiene. Und wenn man es jetzt vergleicht, also Stand jetzt, ist der Band einfach, ja, Yaiba ist erwachsener geworden, hat richtige Kräfte entwickelt und ja, die ganzen Momente bei den Prüfungen, dieses Opfern und die Werte eines Samurais und was weiß ich nicht, aber auch schon die Sache mit dem Traum da in der Dunkelheit, Finsterniswelt. Also am Anfang, als ich den ersten Band oder vielleicht sogar den zweiten auch noch hatte, hätte ich nicht gedacht, dass sich das so in eine so gute Richtung entwickeln wird. Also ich bin wirklich sehr froh, da eingestiegen zu sein. Erstmal aber auch, dass Egmont die Serie halt gebracht hat und uns das erst hier ermöglicht, weil sonst hätte ich von Yaiba überhaupt keine Ahnung gehabt. Und ich muss echt sagen, ich bin sehr froh, dass wir die Serie haben und es macht echt Spaß, die zu lesen. Also gerade auch wegen den ganzen parallelen Anspielungen, die wir genannt haben. Aber ich mag halt auch so dieses Setting, so dieses Videospielartige. Das gefällt mir wirklich gut und deswegen hat mich die Serie auch wirklich gecatcht.
Das muss ich auch sagen, dass ich so bei Band 1 und 2 nicht gedacht hätte, dass wir mal auf ein Niveau kommen, was wir jetzt haben mit Band 12 oder auch schon, sag ich mal, so ab Band 10 etwa hatten. Ja, also als zum ersten Mal so ein richtig ernster und düsterer Part kam mit diesem Raum der Finsternis, geschaffen durch die Kugel der Finsternis, als sie dann halt auch auf Keroske war es, glaube ich, genau, getroffen sind, muss ich wirklich sagen, am Anfang habe ich gedacht, naja, das hier wird halt so ein reiner Gag-Manga und das geht jetzt 24 Bände so lang und ja, dann war es das auch. Also sowas ganz Kurzweiliges. Tatsächlich bessert sich das jetzt doch deutlich und da bin ich heilfroh drüber, weil ja, 24 Bände Gag-Manga brauche ich persönlich jetzt nicht.
Nee, ich glaube auch, da wäre das Konzept nicht gut genug für sich. Ich glaube, so Comedy-Manga sind eher so Kurzserien. Aber wo du ihn angesprochen hast, den kleinen Kappa, ich muss sagen, den hätte ich mir eigentlich noch mal irgendwie gewünscht im Manga. Der taucht ja am Anfang auf bei der Müllschlucker-Szene und dann nur, ja, viel Glück und dann ist er bislang nicht mehr zu sehen. Ich hätte echt gedacht so, ah, wir sehen den noch mal irgendwie wieder so, was jetzt aus dem geworden ist, weil ja, so viel Screentime hat er bisher nicht und auch wenn er nicht der wichtigste Charakter ist, trotzdem frage ich mich halt so, ja, was passiert mit ihm, weil er ist aus der Welt der Finsternis rausgekommen, jetzt von Onimaru im Schloss da gefangen gehalten und macht da den Müll, aber ja, aber das wird ja jetzt wohl nicht, er wird jetzt nicht auf sein Lebensende der Müllmann im Schloss sein. Also, da hatte ich gedacht, na, dass man da noch irgendwie sieht, ja, wie er vielleicht irgendwie zu den anderen stößt oder ob er abhauen kann oder was auch immer, aber bis jetzt noch nicht, vielleicht im nächsten Band.
Oh, der kommt schon noch zurück.
Ja, er ist ja noch im Schloss mit dem Spinnenmann. Der Spinnenmann ist ja auch noch im Schloss. Und ich bin mir sicher, den werden wir auch nochmal wiedersehen. Also, vielleicht werden die auch das neue Power-Duo irgendwie, das neue Comedy-Duo, Keroske und der Spinnenmann. Mit dem Spinnenmann so als Straight Man, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, ja. Der wird bestimmt irgendwie noch vorkommen. Und Schloss Unimaru, da muss ja auch noch was mit passieren. Das ist ja, haben sie jetzt erstmal zurückgelassen und so. Und die anderen Freunde ja auch so ein bisschen. Beziehungsweise die versuchen ja noch auf Schnoske hinterher zu fliegen und dann soll noch Gero Simon irgendwie runtergeworfen werden, weil er zu schwer ist. Ja. Das wäre aber kein so tapferes Opfer wie in der Höhle, sondern ein bisschen unrühmliches Ende für ihn. Naja, aber ja, Kiroske und der Spinnenmann, die werden wir bestimmt auch mal wiedersehen. Vielleicht kommt das Schloss Onimaru auch noch hinterhergeflogen und wird dann von Kaguya platt gemacht.
Ja, stimmt, die sind ja sogar vorbeigeflogen. Wir fliegen schon mal vor. Ach ja.
Gut, damit sind wir am Ende von Jaiba Band 12 angelangt. Mit diesem Cliffhanger, was ist das denn? Und der Mond kommt durch die Wolken gestoßen. Danach haben wir noch ein bisschen Werbung. Nichijou und Witch Watch wird hier noch beworben. Und dann kommen wir zum Impressum, was diesmal hinten im Band drin ist. Jaiba von Gosho Aoyama aus dem Japanischen von Claudia Peter. Egmont Manga, Egmont Verlagsgesellschaften. Erste Auflage 2024. Verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach. Textverarbeitung Nina Fehn. Gestaltung Esther Strunk. Koordination Angelika Schönhuber. Printed in the EU. ISBN-Nummer Egmont Shop. Storyhouse Egmont. Und dann als nächstes noch die Stopu-Seite. Und dann sind wir durch und haben den Band einmal von vorne bis hinten besprochen. Ja, wir haben quasi schon unser Fazit gerade eben abgeliefert. Deswegen vielleicht nochmal kurz auf den Punkt gebracht. Für mich bisher der beste Band von Jaiba, hat mir sehr viel Spaß gemacht und finde ich eine absolute Kaufempfehlung für alle, natürlich, die den Manga bis jetzt gelesen haben. Aber vielleicht auch so ein bisschen, wenn man mit Jaiba vielleicht noch ein bisschen unsicher war, ob das einem gefällt und man bisher noch nicht zugegriffen hat, vielleicht auch einfach mal bei dem Band auch mal einsteigen. Dann ein bisschen Kontext fehlt vielleicht, aber ich glaube, das funktioniert auch, wenn man hier versucht, irgendwie einzusteigen und dann hier so mit die stärksten Momente sieht, kann das vielleicht auch einen überzeugen und dass man sich in die restliche Serie einsteigt. Also ja, muss man schauen, wie man das macht. Aber ich finde auf jeden Fall für jeden, der sich nur lose für Jaiba interessiert, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Und für alle, die bisher die 11 Bände gekauft haben, denen natürlich auch gesagt, schlagt auf jeden Fall zu, es wird nur noch besser.
Ja, da würde ich mich anschließen. Wie gesagt, wir haben es gerade gehört, alles positiv und so weiter gelobt. Und ja, also die Prüfungen waren überhaupt nicht langweilig. Das las sich so am Stück weg. Das schön gezeichnete Setting, diese ganzen Orte, alles wirklich wunderbar. Der Wendepunkt jetzt am Ende macht Lust auf mehr. Und ja, auch was Lasse gerade noch gesagt hat, mit dem vielleicht auch Band 12 als Einstiegsband nutzen. Kann ich mir vorstellen, würde funktionieren, wenn ich da jetzt eine andere Parallelvergleich ziehe, zu Star Wars. Da ging es ja auch mit Darth Vader schon los, quasi in den früheren Filmen. Und erst später hat man quasi gesehen, wie es dazu kam. Und hier könnte ich mir das auch vorstellen. Man sieht halt Jaiba, der Schwertmann mit seiner Gruppe, wie sie da die Prüfungen des Drachengottes bestehen wollen. Und dann liest man sich das durch und denkt sich, ja, doch, ich würde schon gern wissen, wie sich diese Gruppe geformt hat und so, dass man vielleicht, ja, über den Band sozusagen auch den Einstieg findet, wenn man ihn denn, ja, empfohlen bekommt oder so.
Ich kann mich dem nur anschließen. Klare Empfehlung für Band 12. Für mich bis jetzt wirklich der stärkste der Reihe. Ich kann das immer nur noch mal bekräftigen. Und ich denke, es ist auch wirklich so, wie ihr beide jetzt schon gesagt habt, einfach mal ins kalte Wasser springen und in der Mitte der Serie anfangen. Das ist hier wirklich ratsam. Ja, ich meine, natürlich, es fehlt ein bisschen was an Background-Wissen aus den vorherigen Bänden. Wir haben es angesprochen, es ist am Anfang sehr Comedy-lastig und es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Detektiv Conan, wer da irgendwie dann bei Band 70 einsteigt, einfach mal eine Zahl in den Raum geworfen, dem fehlt deutlich mehr Background-Wissen, als das jetzt zur Halbzeit von Jaiba der Fall ist. Insofern kann ich jedem, der am Überlegen ist, mache ich es oder mache ich es nicht, nur raten, probiert einfach mal Band 12 aus. Ich denke, die 7 Euro, die sind eine gute Investition.
Und mit diesem positiven Fazit sind wir jetzt auch am Ende dieses Concast-Themen-Podcasts angelangt. Schreibt uns gerne in die Kommentare auf connews.org, wenn ihr den Podcast hier hört oder sonst an anderen Stellen, wie euch der Band gefallen hat und ob ihr vielleicht jetzt damit einsteigt oder nicht und wie euch das alles gefallen hat. Gebt uns gerne Feedback und besucht unsere Projektseiten, wie gesagt, connews.org, wo ihr vielleicht diesen Podcast hört. Da informieren wir euch über alles Mögliche rund um Gosho Aoyama, Detektiv Conan, Magic Kaito oder Yaiba. Im Con-Forum könnt ihr auch diskutieren, conforum.org, mit anderen Usern über diesen Band. Wenn ihr noch mehr über Yaiba wissen wollt, dann könnt ihr das nachgucken auf conwiki.org, ein Mitmach-Wiki, wo ihr alles Mögliche rund um Detektiv Conan, Gosho Aoyama, Magic Kaito, Yaiba lesen könnt oder auch mitmachen könnt. Es ist ein Mitmach-Wiki und euer Wissen dazu beitragen könnt, wenn ihr wollt. Wenn ihr lieber chatten wollt, dann haben wir auch einen Discord-Server, connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir vertreten, twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews, youtube.com/connews und seit neuestem auch auf Mastodon und Blue Sky. Auf Blue Sky braucht man auch keine Einladung mehr, kann man sich einfach so anmelden, wenn ihr eine Twitter-Alternative sucht, weil zum Beispiel von irgendwelchen verstorbenen russischen Dissidenten die Frauen gesperrt werden da plötzlich und ihr denkt, das würde ich eigentlich nicht unterstützen, dann könnt ihr ja vielleicht mal bei Blue Sky vorbeischauen und uns da folgen. Unterstützen könnt ihr uns sonst noch, indem ihr unseren Discord-Account-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet über unser Patreon oder indem ihr unseren Einkäufe tätigt über unsere Amazon-Affiliate-Links. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören bis hierhin und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke fürs Zuhören an euch, danke für euch Mitmoderatoren für die interessanten Gespräche hier und ja, ich hoffe, wir hören uns im nächsten Podcast.
Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart und ja, bis zum nächsten Mal.